America's favorite place to watch football is Stadium Swim, located at Circa Resort and Casino in Las Vegas. Catch all the biggest games at a viewing experience built for sports fans. Chill in one of their six pools on three different levels for a perfect view of their massive screen. Plenty of seating options from cozy daybeds to private, temperature-controlled cabanas. Stadium Swim. Book your spot today at CircaLasVegas.com.
Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Wir alle bei Sky lieben den Fußball, aber wir wissen sehr genau, dass es viel, viel wichtigere Dinge im Leben gibt. Der Krieg in der Ukraine führt uns das gerade auf sehr schmerzhafte und sehr dramatische Art und Weise vor Augen. Wenn Menschen nicht in Frieden leben können, ist alles andere banal. Dennoch wollen wir versuchen, durch eine engagierte Fußballdiskussion in den nächsten 90 Minuten für ein bisschen Ablenkung zu sorgen. Und Themen gibt es nun wahrhaftig genug. Das sind sie. Das Topspiel in Frankfurt wurde entschieden durch eine geniale Koproduktion von Joshua Kimmich und Leroy Sané. Ein wichtiger Erfolg für die Bayern nach zuletzt schwankenden Leistungen. Die verschenkte Saison. Nach dem Aus bei den Glasgow Rangers ist Marco Reus mit dem BVB aus allen Cup-Wettbewerben rausgeflogen. Eine niederschmetternde Bilanz, die mittlerweile auch den Trainer in Frage stellt. Und das Nordderby, Hamburger Sportverein gegen Werder Bremen. Das klingt nach Bundesliga und ist immerhin das Spitzenspiel der zweiten Liga. Schon das Hinspiel geriet packend und emotional. Damals gewann der HSV. Der Sieger heute hat beste Chancen auf den Aufstieg. Also es geht um wichtige Punkte im Hier und Jetzt, aber natürlich gibt es auch einen Hauch der großen alten Zeit, der durch den Volkspark weht, und wir wollen, um im Bild zu bleiben, die Brise zusätzlich entfachen, indem wir nachher Horst Rubesch und Willy Lemke zu uns in die Sendung schalten. Und bei uns in der Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf, sitzt auch eine HSV-Legende. Das sind unsere Gäste. Didi Hamann, unser Sky-Experte, hat sich gestern mächtig aufgeregt über die Videoassistenten und sagt: So können wir das nicht weitermachen. Munir Zitouni, der 13 Jahre beim Kicker gearbeitet hat, arbeitet jetzt als Business Coach und betreibt unter anderem den Podcast Leader Talk. Aktuelle Folge mit Tim Walter, dem HSV-Trainer. Hallo. Herzlich willkommen und ein herzliches Willkommen auch an Felix Magath, der als Trainer unter anderem zweimal das Double mit den Bayern gewann und als Spieler den HSV zu zwei Europapokalsiegen schoss und unter anderem dreimal Deutscher Meister mit den Hanseaten wurde. Herzlich willkommen, meine Herren. Glauben Sie, Felix Magath, dass es jetzt beim HSV im vierten Anlauf mit dem Aufstieg klappt?
Also sieht jetzt momentan besser aus. Und ich bin auch überzeugt, dass der HSV, aber auch Werder Bremen, am Ende der Saison aufsteigen werden.
Und welche Bedeutung hat das heutige Spitzenspiel? Kann der Sieger grob formuliert schon für die erste Liga planen?
Ich denke, der Sieger kann schon mal die Meisterfeier planen. Der Verlierer muss sich dann noch ein bisschen anstrengen in den restlichen Spielen. Aber von dem Eindruck, den man jetzt halt von beiden Mannschaften hat, die sind sehr gut drauf, alle beide. Und warum soll sich das jetzt ändern?
Sie waren bei beiden Clubs, aber der HSV, das kann man schon sagen, ist Ihnen emotional näher. Wie groß ist Ihre Verbindung noch zu den Hamburgern?
Ja gut, der HSV ist, wenn es einen Club gibt, ist der HSV natürlich mein Club. Ich habe da gespielt, ich habe da als Trainer gearbeitet, als Manager gearbeitet. Also das liegt mir natürlich, vor allem wenn Sie als Spieler irgendwo waren, sind Sie viel enger dann mit so einem Verein verbunden. Von daher gab es nie einen Zweifel. Ich habe auch nie so getan, als würde ich dann bei einer anderen Station dann für den Verein. Ich habe immer alles gegeben für den Verein, aber als mein Verein gibt's dann nur den HSV.
Eintracht Frankfurt und Bayern München haben Sie auch begleitet, trainiert. Ein Spiel, das wir heute natürlich auch ausführlich besprechen werden. Also wir haben uns etwas dabei gedacht, Sie okay. heute einzuladen. Und jetzt wollen wir mit der Runde über das sprechen, Didi, was Sie gestern schon so richtig in Wallung gebracht hat. Es gab diverse Entscheidungen, die dann von den Videoassistenten entweder nicht erkannt wurden oder insgesamt falsch bewertet wurden nach Ihrer Einschätzung. Hat sich der Ärger gelegt oder sind Sie immer noch auf Zinne?
Ja, die Frage ist, wie lange das noch so weitergeht oder gehen kann. Und wir haben den Videobeweis jetzt seit 3 oder 4 Jahren und ich sehe keinen Weg, keine...
Wir sind im 4. Jahr, ich habe es extra nochmal
nachgeschaut. Ja, keine Verbesserung. Und du willst ja sehen, dass es einen Fortschritt gibt und dass wir, wie gesagt, diese Fehlentscheidungen, weswegen er ja installiert wurde, dass diese Fehlentscheidungen weniger werden oder nicht mehr vorkommen. Und wenn ich gestern wieder sehe, der DFB hatte da seine interne Bewertung in der Vorrunde, haben sie gesagt, war man falsch gelegen, was auch ein Märchen ist. Gestern waren 2 katastrophale Fehlentscheidungen und die 3. beim Platzverweis von Lacroix würde ich sogar auch so weit gehen.
Lass uns mal draufschauen, dann haben wir alle mal einmal mit ins Boot genommen. Ja. Und Monier auch vielleicht mal so eine erste Einschätzung. Sie haben ja gestern das Geschehen auch intensiv verfolgt.
Ja, also ich meine, Didi hat es eigentlich gesagt, Woche für Woche wiederholen sich die Dinge, besser wird es nicht.
Hier ging es darum, abseits oder nicht, wurde 4 Minuten lang dann am Ende geprüft. Hier ist die Situation 11 Meter.
Ja, und da ist natürlich dann
für die Freiburger gegen Hertha
der Ärger verständlich auch von den Teams, wenn es die Möglichkeit gibt, sowas eben per Kamera überprüfen zu lassen. Und dann sieht man ja auch hier vorher eigentlich ein Foul stattgefunden hat vom Stürmer. Und da dann auch rot zu geben, das ist schon sehr hart. Hier eine Szene, wo Kruse...
Munde, ja, ganz kurz, das war Kruse, den hören wir jetzt gerade. Max, ja. Kruse, ganz kurz.
Da muss ich einfach immer direkt fallen, dann gibt es 11 Meter. Also klarer, als er mich trifft. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Leute da sitzen, aber sehr kompetent waren die da nicht.
Also er war natürlich konsterniert, er wurde getroffen. Wir können die Szene auch im Einzelnen nochmal durchgehen. Bleiben wir vielleicht zunächst mal bei der Situation. Das war in Gladbach gegen Wolfsburg. Also Kruse wird getroffen, das sieht man eindeutig. Und es gibt den Elfmeter nicht. Haben Sie dafür irgendwie...
Nein, ich ärgere mich wie alle Fußballfans eben darüber, dass die Fehlentscheidungen nicht aufhören und wir jede Woche wieder neu diskutieren und welchen Preis zahlen wir dafür als Zuschauer, als Fan, dass die Emotionen aus dem Spiel genommen werden. Wenn wir gestern sehen, auch das Tor von Matthias Ginter, ja, das war so eine Freude. Ja, vorher hat ein Foul stattgefunden, aber diese Szene erleben wir nicht mehr im Stadion, weil es eben diesen Videoschiedsrichter gibt und ich glaube, der Preis, den die Bundesliga, den der Fußball aktuell zahlt für dieses VAR-Geschehen, der ist zu hoch.
Für die vermeintliche erhöhte Objektivität. Genau. Ja, Felix, mal zu der Szene konkret. Jetzt bei Kruse.
Kruse. Ja. Ja, wir sitzen jetzt hier. Also ich da bin ja ständig auch, ne, werde ich angesprochen und bin ständig in Kontakt mit fußballinteressierten Fußballfans. Ich habe keinen gefunden, der sich freut, dass man im Fernsehen jeden Tag bei jedem Spiel sehen kann, wie sich Spieler fallen lassen, wie das akzeptiert wird, wie sofort gepfiffen wird bei der kleinsten Berührung. Das ist ja die im Grunde die Basis, der Ausgangspunkt davon. Wenn ich natürlich solche Szenen habe, wo ich bei jeder Kleinigkeit die Pfeife nehme und dem Spieler Recht gebe, dass er sich fallen lässt, dann muss ich mich schon nie wundern, ne, wenn jetzt dann wie bei Kruse einer, der mal durchgeht, das, was wir eigentlich wollen, was jeder Zuschauer sehen will, dann bestraft wird, weil gesagt wird, oh, er hat ja weitergespielt. Mhm. Ja, und von daher, mit der Emotion hat er recht, aber wir sind ja schon seit Jahren, Jahrzehnten dabei, die Emotion rauszunehmen aus dem Spiel. Das ist ja schon immer der Wahnsinn. Wenn ich als Trainer, ich wurde verurteilt zu 10.000 Euro, weil ich in der Halbzeitpause zum Schiedsrichter auf den Platz gegangen bin, habe ich mir ins Gesicht leise, ohne dass irgendeiner im Stadion das gehört hat, gesagt, pass auf, Ihre Spielleitung ist unter aller Sau. So, dafür zahle ich dann. Und so, wie gesagt, haben die ja...
Wer war das damals, welcher Schiedsrichter?
Ach, weiß ich nicht mehr. Aber verurteilt hat nicht der Koch. Ja. Also, aber damit, ne, damit nehmen sie immer die Emotionen immer weiter raus. Und von daher müssen wir uns doch nie wundern, dass wir jetzt auch eine Müdigkeit haben.
Wenn ich Sie so erlebe, würde ich sagen, wir verlagern die Emotion aus dem Stadion hierher. Aber die Idee ist ja eigentlich schon, dass die Emotion mal in erster Linie im Stadion stattfindet. Und das ist dann, glaube ich, schon ein handfester Kritikpunkt, dass man sagen kann, also der Preis ist sehr, sehr hoch. Er wäre es auch dann, wenn die Entscheidungen aber nachher unstrittig richtig wären. Das sind sie aber nicht. Ist das nicht am Ende dann der Kern des Problems?
Ich habe damals gesagt, als der Videobeweis kam, habe ich gesagt, wir gewinnen sehr wenig, wir verlieren sehr viel. Und genau so ist es. Und wenn ich gestern diese Entscheidungen sehe, das hat mir wieder gezeigt, dass die Schiedsrichter nicht die Aktion bewerten, sondern die Reaktion der Spieler. Ja? Das heißt, wenn ich den Freiburger sehe, Salai, du brauchst 9 von 10 Fällen brauchst du nur schauen, wie der Spieler hinfällt und dann weißt du, ob es faul war oder nicht. Und Gechter, der geht noch weg, also der geht hin, will den Ball spielen, aber er weiß ganz genau, er versucht den Ball zu spielen, aber versucht auch nicht zu fallen. Das war eine hervorragende Abwehraktion. Ja? Und dann lässt er sich fallen, obwohl es überhaupt keinen Kontakt gibt. Und der Videobeweis nimmt das nicht zurück. Bei Kruse, der weiterspielt, was der Felix gerade sagt, wir müssen ja schauen, wir haben eine Vorbildfunktion. Und die Leute sagen immer, die Premier League ist so super, wir schauen das gerne an, der Fußball ist so schnell und das läuft und das fließt, da fließt das Spiel. Ja, warum? Weil die Spieler sich nicht hinfallen lassen und weil sie weiterspielen. Das ist in England, ist das verpönt, sich fallen zu lassen und das passiert nicht. Das ist der einzige Grund, warum der Fußball dort schneller ist und intensiver, weil nicht jeder Körperkontakt oder jedes Mal, wenn einer hinfällt, gepfiffen wird. Und was mir gestern das wieder gezeigt hat, dass die Schiedsrichter entweder oder die Assistenten nicht gut genug geschult sind. Ich habe immer Verständnis für den Schiedsrichter. Wenn er das nicht sieht oder wenn die Sicht verbaut ist, das kann immer
mal
passieren.
Wobei, wenn ich dazwischen darf, also ich finde zum Beispiel die Szene gestern kurz vor Schluss in Gladbach, die darf der Schiedsrichter dann schon auch in der Live-Situation
richtig bewerten. Ja, aber das ist wieder das andere, dass sie dann Sachen nicht pfeifen, weil sie denken, vielleicht war ja was oder war doch nichts und jetzt lassen wir erstmal laufen und schauen, was passiert.
Aber das ist ein wichtiger Punkt, Felix. Wie beeinflusst diese ganze Geschichte mit dem VAR auch die Spielleitung des Schiedsrichters auf dem Platz?
Ja, die entmündigen ja den Schiedsrichter. Also ich war immer für den Videobeweis, aber ich hätte mir nie vorgestellt, dass man das so macht, dass man den Schiedsrichter vorführt. Das ist so ganz klar. Der Schiedsrichter hat doch überhaupt keine
Entscheidungsfreiheit mehr.
Wir haben ihm alles genommen. Er wird ständig kontrolliert und wenn er jetzt bei der Szene jetzt gestern die rote Karte gegen die Wolfsburger, das ist ja ein Witz, für sowas eine rote Karte, den Spieler des Feldes zu erweisen. Er durfte gestern nicht mehr mitspielen und er darf nächste Woche nicht mehr mitspielen, weil er im Gerangel mit dem Gegenspieler dann eine falsche Entscheidung getroffen hat und den Ball mit der Hand gespielt hat. Dass das ein Hand- und Freistoß ist, okay. Ja, aber warum so einen Spieler bestrafen, indem man ihm ein Spiel sperrt?
Der Auslöser von vielen Problemen ist ja auch dieser Begriff der klaren Fehlentscheidung. Also wann ist eine Entscheidung, eine klare Fehlentscheidung. Und dann haben wir den Keller, der das Woche für Woche neu interpretiert. Also wann schaltet er sich ein?
Ja, willkürlich. Das ist ja das
ganz
Problem.
Willkürlich. Heute ist es eine klare Fehlentscheidung, morgen dann nicht mehr. Und da bewegen wir uns halt in einem absoluten rechtsfreien Raum sozusagen. Ja, also da ist wirklich dieser Freiwilligkeit Tür und Tor geöffnet und das erbost die Fans zu Recht. Warum geht er heute raus und schaut sich's an? Warum wird er jetzt vom Keller informiert und zur anderen Stelle eben nicht? Und da ist ein Ungleichgewicht und da denke ich mal, ist uns das Ungleichgewicht von früher viel, viel lieber.
Und das Schlimme ist mit der Kruse-Szene, dass die Spieler jetzt angehalten werden, sich fallen zu lassen. Ja, weil wenn du Trainer bist, jetzt wenn du heute die Jugend spielen, die Amateure spielen, die sagen, in der Besprechung sagt der Trainer, ich habe gestern den Kruse gesehen, wenn euch einer berührt, dann geht zu Boden. Und was dann passieren wird in der Zukunft, wenn sich die Leute immer fallen lassen, dann haben wir 3-4 Situationen pro Halbzeit, wo der Schiedsrichter dann raus muss sich das anschauen. Dann dauert jede Halbzeit eine Stunde. Und der Spielfluss, der ja den Fußball ein globales Spiel macht, deswegen schauen wir ihn, der wird dann komplett aus dem Spiel genommen.
Ja, und ganz wichtig ist ja auch, der Fußball ist ja dadurch groß geworden, dass jeder und jede ihn verstehen konnte und dass auch die Regeln klar waren. Mittlerweile ist es so, dass man wirklich ein Schiedsrichterseminar belegt haben muss, wenn man irgendwie bei jeder Entscheidung nachvollziehen können möchte, warum es denn wie entschieden wurde. Und das, was du eben angesprochen hast, Munir, ist spannend. Ich wollte jetzt eigentlich mal die Runde fragen. Wissen Sie, Felix, wie das mit der glasklaren Fehlentscheidung definiert ist?
Ja, keine Ahnung. Gut, das ist ja ein Scherz mit der glasklaren Fehlentscheidung. Ja, das ist ja oft halt, wie gesagt, mehr Gefühlssache. Wir haben ja gesehen bei der Szene, die beide rangeln. Und für mich hat der Stürmer angefangen, nicht der Verteidiger, mit der Rangelei. Und das würde ich dann ahnden, wenn ich jetzt Schiedsrichter wäre, würde ich sagen, der hat angefangen. Foul für Wolfsburg. Und nie umgekehrt.
Also ich habe mal mir von Schiedsrichtern sagen lassen, glasklare Fehlentscheidung ist, wenn 99 von 100 oder am besten 100 von 100 Fußballinteressierten sagen würden, das ist falsch entschieden, das muss geändert werden. Aber ein solcher Sachverhalt lag ja in der Lacroix-Szene auf überhaupt gar keinen Fall. Kann man vielleicht diskutieren, aber glasklar war es nicht. Bei Kruse schon eher.
Ja, und in Freiburg ganz klar. Also vielleicht, ich weiß nicht, ob man von dem Freiburg-Elfmeter noch eine andere Zeitlupe haben, wo du siehst, dass Gechter den Salai nicht berührt. Ja? Und dann frage ich mich, was der Assistent, und ich habe vor einigen Wochen gesagt, ich würde gerne mal diesen Austausch hören zwischen Videoassistent und Schiedsrichter. Weil die Freiburger haben ein Recht, oder die Hertha hatten Recht, der Fußballfan hat ein Recht. Nur mittlerweile bin ich so weit, das ist die Beste hier, Also der trifft ihn überhaupt nicht. Und mittlerweile bin ich so weit, dass ich weiß oder glaube zu verstehen, warum sie es nicht öffentlich machen. Weil ich glaube, wenn du die Konversation hier zwischen Schiedsrichter und Assistent mithörst, dann würden wir wahrscheinlich komplett vom Glauben abfallen, weil der Assistent muss ja irgendwas gesehen haben, was ihn dazu gedrungen hat, dass er ihm sagt, schau dir das nicht nochmal an. Und das ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Und wenn wir das hören würden, dann würden wir wahrscheinlich komplett vom Glauben abfallen.
Ja. Vielleicht ist es besser so, dass wir das nicht hören. Ich meine, da gab es eine leichte Berührung. Aber wenn du dann auch die Fernsehbilder zur Verfügung hast und dann sagst, in so einem wichtigen Spiel, auch für die Hertha, da geht es ja auch um den Klassenerhalt, dann sagst du, das ist ein Elfmeter. Ja, dann sind wir wieder bei der Frage, also wieso dann den Videobeweis? Also den braucht es dann nicht mehr.
Und früher haben wir gesagt, das gleicht sich über eine Saison wieder aus. Und die Freiburger haben ja letzte Woche ein Abseitstor gegen sich bekommen von den Mainzern, ja, was gegeben wurde, was nicht hätte gegeben werden dürfen. Das heißt, was wir vor 10 Jahren gesagt haben, dass sich das über eine Saison ausgleicht, das hat sich wahrscheinlich jetzt auch nicht geändert.
Ja, und was tun, sprach Zeus.
Ja gut, ich denke, das ist ja ein strukturelles Problem. Also wie gesagt, ich bin ja eh kein Freund von Hinausstellungen. Weil, wie gesagt, wenn ein Spieler sich so schlecht verhält, dass er wirklich die Gesundheit des Gegenspielers gefährdet, natürlich muss er dann auch des Feldes verwiesen werden. Aber bei Hand oder solchen Dingen, das ist doch ein Trikotzupfen, mein lieber Gott, wie gesagt, da kann ich doch niemand die Arbeitserlaubnis verweigern. Mhm. Von daher, glaube ich, haben wir ein strukturelles Problem in der Hinsicht. Und vor allem, wir haben die Schiedsrichter immer schwächer gemacht. Wir müssen einfach die Schiedsrichter wieder stärken, indem man ihnen mehr Entscheidungsfreiheit gibt. Mhm. Auch zu sagen in der Szene, okay, das war zwar Hand, aber ich pfeife nicht nach der Regel, sondern das war im Getümmel und von daher Handspiel, also nur Freistoß für den Gegner.
Gut, dann hat der Schiedsrichter natürlich wieder das Problem, dass dann seine Bewertung dann möglicherweise schlechter ausfällt. All diese Dinge spielen da ja mit rein.
Ja, aber das ist doch das strukturelle Problem, dass dass irgendeiner oben sitzt und den Schiedsrichter bewertet und guckt, hat er alles regelkonform entschieden, anstatt zu sagen, Die Spielleitung, hieß es früher, ist gut, wenn der Schiedsrichter nicht auffällt. Und genau so ist es doch.
Aber was macht man jetzt? Also es ist ja so, wie Didi gesagt hat, wir haben jetzt Aufregung, dann wird es morgen oder übermorgen eine Nachricht geben. Ja, war jetzt nicht ganz ideal, aber im Grundsatz läuft alles super. Das kann man dann so oder so sehen. Und die Bundesliga wird sich aber ja sicherlich nicht abkoppeln können von anderen Ligen. Also in einem digitalen Zeitalter sagen können, wir verzichten da ganz drauf. Oder ist das realistisch, Didi? Zu sagen, man verzichtet wirklich irgendwann auf den Videobeweis, weil man das Gefühl hat, es sprechen zu viele Dinge dagegen.
Ja, als einzelner Verband wird das nicht passieren. Das war gestern auch bei Manchester City gegen Everton eine katastrophale Entscheidung, kurz vor Schluss, wo Everton einen Elfmeter hätte bekommen müssen wegen Handspiel. Das heißt, die Probleme, die wir haben, die haben sie in anderen Ländern auch. Und die Frage ist halt, wie man das implementiert. Ich weiß nicht, ob die Videoassistenten, inwieweit die geschult wurden. Ja, weil es natürlich was anderes ist, auf dem Platz eine Entscheidung zu treffen oder dann vom Fernseher die Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, als Ex-Spieler hat man da einen anderen Blick darauf. Und ich würde dringendst Sie anweisen, dass Sie sich vielleicht mal den Rat holen. Ich kenne viele, die mal gespielt haben, die sofort bereit wären, dort zu helfen. Und ich glaube, das sollte man auch machen, weil wenn du diesen Rat dir nicht holst, dann werden wir weiter im Dunkeln tappen und werden weiter diese Entscheidungen haben. Und wie gesagt, für den Elfmeter von Freiburg, ich weiß nicht, was der Assistent da gesehen hat. Also diese Entscheidungen, die da getroffen werden, oder auch der Kruse, wenn wir die nicht richtig einschätzen, über das Tor der Unioner, da kann man streiten, ob jetzt der Zehnter da die Sicht behindert ist oder nicht. Aber wenn wir die tausendprozentigen Entscheidungen falsch bewerten, ja, was soll denn dann sein, wenn eine 90% oder 80%ig ist? Das heißt, wir haben einen Regelwert geschaffen, gerade beim Handspiel. Wir haben gestern ein Tor gehabt von Leverkusen, wo sich der eine an die Hand schießt und der Larry schießt den Ball rein. Das ist ein reguläres Tor.
Klar.
Das ist ein reguläres Tor, aber wir haben immer versucht, mehr Regeln zu machen und das noch detaillierter klar zu machen, was Handspiel ist oder was Foulspiel ist, was nicht. Und was wir machen, ist, wir stiften mehr Verwirrung, wie es vorher war. Und deswegen, wie der Weg ist, ich weiß es nicht, aber so wie es im Moment ist, das kann nicht weitergehen so.
Schlusswort von Felix Magath dazu.
Ich bin auf seiner Seite. Ich sage, normalerweise müssten mehr Praktiker da rein. In England zum Beispiel ist es so, dass die Trainer nach jedem Spiel den Schiedsrichter beurteilen. Mhm. Ja, für den Verband. Mhm. Und dann kommt auch Feedback von dem Verband. Mhm. Ja, da wird miteinander kommuniziert. Hier ist es ja völlig losgelöst. Die Schiedsrichter machen, was sie wollen.
Spannend. Wir sprechen gleich, das war nämlich auch spannend, über die Bayern bei Eintracht Frankfurt. Wichtiger Sieg für die Münchner, mal wieder zu Null gespielt. Und auch das ein oder andere interessante Thema abseits des Platzes. Gleich mehr dazu bei Sky 90, die Fußballdebatte.
Bei Bayern macht keine.
Wir sind zurück bei Sky 90, die Fußballdebatte. Felix Magath ist immer noch engagiert im Modus VAR. Das ist höchst interessant, aber spannend war eben auch, was die Bayern gestern auf die Beine gestellt haben. Bei Eintracht Frankfurt nach zuletzt nicht wirklich überzeugenden Leistungen gab es gestern, Markus Gaub, aber einen Erfolg.
Bayern bejubelt einen hart umkämpften, aber verdienten 1:0 Erfolg gegen Frankfurt. Die Eintracht von Beginn an immer wieder gefährlich. Zum Beispiel in der 7. Minute Lindström für Kostic. Und da fehlt gar nicht mal so viel. Beide mit 4 Startelf-Veränderungen im Vergleich zum letzten Spiel. Unter anderem Startelf-Debüt für Knauf bei Frankfurt und bei den Bayern Geburtstagskind Musiala von Beginn an mit dabei. Und der in der 10. Minute mit einer tollen Chance nach Flanke Kimmich. Aber da trifft er aus kurzer Distanz das Tor nicht. Der Treffer fiel dann in der 71. Minute. Leroy Sané gerade mal 3 Minuten 43 auf dem Feld. Wunderbares Zuspiel von Kimmich. Und dann erzielt er sein 7. Saisontor, davon das erste als Joker. Für Frankfurt ist es die 5. Rückrundenniederlage im 7. Spiel.
Die nächsten 5 Spiele in der Liga haben natürlich eine große Bedeutung. Heute war es, ist unangenehm, in Frankfurt zu spielen. Ich bin mit der ersten Halbzeit sehr, sehr zufrieden. Vor allem haben wir ja über das ganze Spiel 66% Zweikämpfe gewonnen. Im ersten Halbzeit, glaube ich, 69. Das ist für Bayern München in Frankfurt ja schon was Besonderes, wo normal der Gegner natürlich deutlich aggressiver ist. Ja, in der ersten Halbzeit haben nur die Tore gefehlt tatsächlich. Ich finde, wir haben es echt gut gemacht. Klar, mal eine Chance in der ersten Halbzeit, wo wir ein bisschen Glück haben bei Kostic. Aber sonst finde ich, haben wir gut gespielt. Zweite Halbzeit müssen wir in der Anfangsphase ein bisschen früher treffen. Haben wir 3 Riesenchancen. Es war auch so wie in der ersten, ein bisschen die Tore gefehlt, dann machen wir das Tor, dann klar wurde es hektisch nochmal, aber ist auch normal. Ja. Haben wir 1-2 Ballverluste, die wir, glaube ich, klarer spielen können hinter die Kette. Aber insgesamt finde ich, wenn man jetzt die letzten Spiele sieht, über 90 Minuten und heute sieht, dann ist es auf jeden Fall ein guter Schritt gewesen und war ein gutes Spiel von uns, finde ich.
Julian Nagelsmann war gestern, Monier, sehr erleichtert. Welchen Wert hat dieser Sieg für die Bayern in dieser Phase?
Naja, die standen schon sehr unter Druck und trotzdem muss man sagen, die wichtigen Spiele kommen noch. An sich in der Bundesliga 9 Punkte Vorsprung, heute vor dem Spiel von Dortmund, das kann sich sehen lassen. Aber entscheidend ist natürlich, sind die Spiele März, April, das sind die Spiele, wo es bei den Bayern wirklich um das Zählbare geht, nämlich Champions League international. Und da steht ein wichtiges Rückspiel an gegen Salzburg, das muss gewonnen werden. Und dann hast du 2 wichtige Spiele im Viertelfinale und da entscheidet sich, glaube ich, auch die Bewertung der Saison. Aus dem Pokal rausgeflogen, in der Bundesliga relativ souverän, aber am Ende wird die Bewertung dieser ersten Saison vor allen Dingen von dem Erreichen des Viertelfinals respektive Halbfinales der Bayern sein. Mhm. Und von daher haben die jetzt noch ein paar Wochen, um sich in diese Form zu bringen. Wir dürfen nicht vergessen, dass auch unter anderen Trainern in der Zeit Januar, Februar, März die Bayern oftmals geschwächelt haben. Nur, wann wird hingeschaut? Im April, wenn es dann wirklich um die ganz, ganz wichtigen Spiele geht.
Ja, wie man hier sagt, das ist die Bayernzeit zwischen Weihnachten und dem Beginn der Champions League. Da musst du schauen, dass du die Spiele gewinnst, dass sie im Moment wenig Selbstsicherheit haben oder diese letzte Überzeugung nicht haben. Das hat man gesehen, die letzten 4-5 Spiele, die alle nicht sonderlich gut waren, haben 1 verloren, die anderen haben sie relativ erfolgreich bestritten, haben den Vorsprung mindestens gehalten auf die Dortmunder und gestern war ein Schritt nach vorne, hinten waren sie etwas stabiler, seit langer Zeit wieder mal zu Null gespielt, glaube ich, was wichtig war.
Glauben Sie, dass Nagelsmann da auf die Spieler gehört hat? Es gab ja durchaus Diskussionen darüber, wie man mehr Stabilität hinbekommen kann.
Ja, das weiß ich nicht, ob man da gesprochen hat. Also vom Personal haben sie ja nicht groß anders gespielt. Musiala war jetzt wieder dabei. Du hast in der Anmoderation gesagt, Geniestreich von Kimmich und Sané, das Tor gemacht hat Musiala, der die Situation vorbereitet hat, weil er es eben immer wieder schafft, durch eine Körpertäuschung 2-3 Spieler auf sich zu ziehen.
Der Pass von Kimmich war ja schon ein Traum.
Absolut, ne? Absolut. Aber
ich wäre auch eher auf der Seite. Also Kimmich hat das Tor gemacht.
Aber Musiala hat 2-3 Spieler, zieht er auf sich, ja, und das schafft er. Ja. Halt. Er hat eine Gabe, dass er Situationen manipuliert, wo er Spieler einfach in Position bringt. Und das ein sensationeller Ball war von Kimmich mit dem richtigen Tempo, dass Sané den einmal mitnehmen und dann abschließen kann. Das war einfach Weltklasse. Aber Musiala, glaube ich, ist da ein ganz wichtiger Bestandteil jetzt dieser Mannschaft, der nach langer Zeit wieder mal von Anfang an gespielt hat, hervorragend gespielt hat. Aber nochmal, Goretzka und Davies fehlen ihnen. Also ob sie diesen letzten Willen haben und auch die Klasse haben, ohne die beiden in der Champions League dann weiterzugehen, wage ich zu bezweifeln.
Gut, aber gestern war es ein erster Schritt. Das Geniale an dem Streich, frühere Mittelfeldregisseur, war Kimmich. Also schön vollendet dann von Sané natürlich.
Ja. Ich bin natürlich aber auch auf seiner Seite mit Musiala. Der bringt halt was anderes in das Spiel. Eben nicht das, was wir jetzt ständig nur sehen, nur noch dieses Ballgeschiebe, sondern er hat auch mal was Überraschendes. Er macht mal ein Dribbling und dadurch eröffnet er halt dann auch Räume für die anderen. Insofern, ich glaube, dass das ein Spieler ist, den so eine Mannschaft auch braucht.
Wie sehen Sie denn diese Diskussion, die aufgekommen ist über die defensive Anfälligkeit der Bayern? Dreierkette, Viererkette?
Ja, wir haben gerade drüber gesprochen. Die Spiele der Wahrheit kommen jetzt erst. Was Pokal oder jetzt Meisterschaftsspiele, weiß ich nicht, ob man das wirklich bewerten kann. Auch gestern, Bayern war natürlich die bessere Mannschaft. Da hat natürlich Nagelsmann recht. Aber trotzdem haben die Frankfurter gut gespielt. Das war ein offenes Spiel. Das war nie ein einseitiges Spiel wie oftmals sonst. Und von daher, wie gesagt, die Bayern zu bewerten, sage ich, müssen wir im März, April, so wie er gesagt hat.
Man darf ja nicht vergessen, trotz aller Defensivanfälligkeit, gerade nach dem Bochum-Spiel so ein bisschen herausgearbeitet oder war sichtbar natürlich, haben die Bayern auch tolle Werte in die Saison sich erarbeitet unter Nagelsmann, was beispielsweise die Konteranfälligkeit angeht oder auch die Abschlüsse vor dem gegnerischen Tor. Das sind ja alles Dinge, die auch besser geworden sind sogar gegenüber Flick. Und das darf man nicht vergessen. Und ich glaube, dieses Bochum-Spiel war natürlich so absolut für die Bayern-Welt natürlich eine Katastrophe. Ja, wie kannst du in Bochum 4 Tore kriegen? Und das hat die schon durcheinander gebracht vom Selbstverständnis her. Aber Felix wird mir vielleicht recht geben, als Trainer ist es natürlich eigentlich ein Geschenk. Wenn du beim VfL Bochum 4 Tore kriegst, dann kannst du mit der Mannschaft arbeiten.
Für
dann,
die Bayern, ja.
Ja, dann kannst du mit den Spielern arbeiten, weil sie hören dir vielleicht in dem Moment richtig zu.
Ja, nach dieser sportlichen Katastrophe. Ne?
Genau. Ja. Ja, ja. Dann ist ja keine Katastrophe. Nein. Was haben die Bayern? Die verlieren gegen Augsburg.
Ich habe ja extra nochmal gesagt, also in dieser Zeit sportliche Katastrophe. Also nicht, also nur. Felix, jetzt haben Sie ja das Double geholt, doppelt. Mit Doppelte. Den Bayern, ne? Und dann hieß es, gut, bei Bayern, das ist ja jetzt auch, das kriegen auch andere hin. Erlebt Julian Nagelsmann, der das Double in seiner Auftaktsaison schon nicht mehr holen kann, wie schwer es eben doch ist bei Bayern, lädt sich dann auch diese Titel zu finalisieren, die alle von dir erwarten?
Ja gut, das ist halt, sag mal, das Los Bayern München ist halt jetzt, es geht letztendlich nur um die Champions League. Ne? Auch wenn er jetzt Pokal verliert, ist ja uninteressant. Das stört den FC Bayern nicht, sage ich. Nein, wie gesagt, so das bisschen Geld, das da im DFB-Pokal verdient wird, das holen sie woanders wieder rein. Insofern, es geht eigentlich bei Bayern nur um die Champions League. Ja, und natürlich Meisterschaft, aber wer soll jetzt dran glauben, dass die Bayern die Meister werden, dieses Jahr oder nächstes Jahr? Es ist nicht zu sehen, dass irgendeiner da ist, der ihnen wirklich den Titel streitig macht.
Sie haben ja Julian Nagelsmann durchaus, glaube ich, auch mal nicht ganz unkritisch öffentlich bewertet. Wie sehen Sie ihn und wie viel Erfahrung braucht man als Bayern-Trainer, um jetzt gerade in diesen Phasen auch gut durchzukommen?
Also ich möchte sagen, ich beurteile keine Trainer, weil ich habe keine Ahnung, was Julian Nagelsmann bei Bayern macht, wie er trainiert, wann er trainiert, was er trainiert. So kann ich ihn gar nicht beurteilen. Ich beurteile nur, was ein Trainer rausbringt, ne? An Leistung. Und da kann man natürlich nur sagen, Nagelsmann hat in Hoffenheim, obwohl er jedes Jahr Spieler verloren hat, immer wieder die Mannschaft oben gehabt. Er war bei Leipzig aus meiner Sicht der mit Abstand beste Trainer. Er hat den größten Erfolg gehabt. Und jetzt bei Bayern wird man sehen. Nochmal, jetzt bei Bayern würde ich ihn nie beurteilen. Aber wenn wir dann die Champions League gewonnen haben, dann sage ich, jawohl, das ist ein Topmann.
Das wird dann auch Gnade finden vor Ihren Augen. Also bis hierher ist er ein hochbegabter Trainer, der auch für uns jetzt, also muss man auch sagen, in der Kommunikation, in den Interviews großartig ist, der auch schwere Themen, und die gibt es genug in dieser Zeit, auch bewältigt und sich klug äußert. Und gestern hat natürlich der Krieg in der Ukraine auch mit reingespielt. Mhm. Es gab eine Schweigeminute. Ich war dort, mich hat das bewegt, mich hat das beeindruckt. Und Robert Lewandowski hat eine Armbinde in der Landesfarben der Ukraine getragen, und wir haben ihn danach gefragt, was ihm das bedeutet hat, welche Symbolik davon ausgehen sollte.
Wir kennen Ihre Geschichte ja auch, Hassan. das haben sie auch immer wieder geäußert, auch in einer Dokumentation über die Bayern. Sie sind ja auch geflohen und vor dem Krieg, aber als schon Krieg war in ihrem Land, hatten sie auch ein Gewehr unterm Bett, um ihre Familie möglicherweise zu beschützen. Wenn Sie das jetzt alles sehen, was jetzt gerade passiert, was macht das mit Ihnen?
Ja, das, ich kann es einfach nicht glauben, dass wir jetzt in dieser Zeit einfach einen Angriffskrieg mitten in Europa haben. Ja, ich bin schockiert, genauso wie, glaube ich, alle von uns. Und das hoffe ich natürlich, dass es ganz schnell aufhört, dass wir, ja, dass der Westen zusammenhält und irgendwie wir das erzwingen, dass das ganz schnell aufhört. Dass ich natürlich diese Zeit miterlebt habe, ja, es ist die schlimmste Zeit, die man überhaupt im Leben erleben kann. Meine Familie war dann auch unten und ja, die Sorgen, die man sich da macht, sind unvorstellbar. Deswegen kann man einfach nur, ist man einfach nur schockiert, dass das in der heutigen Zeit nochmal passiert.
Ja, ich habe heute Morgen entschieden, diese ukrainische Bände zu tragen, weil wir wissen, was passiert und was läuft gerade dort. Das alles für uns, für die ganze Welt, ist schon nicht zum akzeptiert. Und deswegen, wir müssen Unterstützung, die ganze Ukraine, die alle Leute, wo sind da, wo die kämpfen. Und wir sind, ich bin auch persönlich ein Mensch, Anti-Krieg. Und wir dachten, dass nicht passiert, was gerade passiert. Und das tut weh.
Ja, wie bewegt Sie das, wenn Sie das hören?
Ja, natürlich. Ich meine, ich glaube, wir denken und fühlen alle mit den Menschen in der Ukraine. Ich selbst war gestern auch auf einer Demonstration in Frankfurt mit knapp 10.000 Menschen. Und ja, was können wir tun? Wir können einfach nur unser Mitgefühl, unsere Solidarität den Menschen in der Ukraine mitgeben, weil wir selbst sitzen leider nicht an den entscheidenden Stellen. Und trotzdem ist es wichtig, dass auch der Fußball merkt, wir spielen nicht im luftleeren Raum Fußball. Und die Diskussion aktuell auch über die Ukraine, über Russland, zeigt auch vielleicht den Menschen, den Verantwortlichen, den Verein, der Bevölkerung sind die Werte nicht egal. Also auch wenn ich an Katar denke, an Menschenrechte, wir sollten solche Dinge ernster nehmen als zuvor vielleicht und nicht dann wieder irgendwann aufwachen und sagen, Mensch, was haben wir denn in der Vergangenheit alles falsch gemacht? Und das ist vielleicht ein Punkt, wo wir vielleicht ernsthaft wirklich nochmal drüber nachdenken, was sind unsere Werte und für welche Werte wollen wir auch einstehen? Das ist den Fans nicht egal und das sieht man auch gestern in den Reaktionen. Das waren Gänsehautmomente, definitiv.
Ja, absolut. Und was können wir tun? Es ist nicht viel. Wir können sagen, dass wir mit unseren Gedanken bei den Menschen in der Ukraine sind und vielleicht einfach auch das Leben dem entgegenstellen, was im Moment vielleicht sich Herr Putin vorstellt. Das freie Leben. Eine lebhafte Diskussion über den Fußball, die wir jetzt wieder aufnehmen wollen, Didi. Und damit sind wir dann bei Äußerungen, die es sportlich gegeben hat von Hasan Salihamidžić zu Robert Lewandowski und dessen Reaktion. Die Frage an Salihamidžić lautete sinngemäß, ob die Bayern wirklich alles dafür tun, Robert Lewandowski weiter an den Club zu binden.
Werden die Bayern bereit, ihn zu verkaufen?
Nein, der Lever ist natürlich, wir sehen, wie der spielt. Er ist ein ganz, ganz wichtiger Teil unserer Mannschaft und hat wieder 28 Tore geschossen. Ich glaube, er ist wieder auf dem Weg, unsere Mannschaft hoffentlich zu Titeln zu schießen. Deswegen kommt das überhaupt nicht in Frage.
Hasan Salihamidžić hat bei uns im Vorlauf gesagt, dass die Bayern sie unbedingt halten wollen. Haben Sie schon entsprechende Signale vom Club bekommen?
Ja, das ich höre das erste Mal. Der ganze Thema für mich, ich bin ganz ruhig. Ich weiß, dass mit meiner Erfahrung, mit meinen Eltern, muss man auch ruhig bleiben. Und für mich wichtig, dass ich fokussiere auf mein Spiel.
Wollen Sie denn bleiben?
Ich bin nicht so Spieler, das muss unter alles, dass ich mir nächste Woche alles schon weiß Bescheid. Das ist alles, ich weiß, wie sieht das Fußball aus, wie das alles manchmal funktioniert und ich bin immer offen, aber für mich wichtig ist das, was passiert nächste Woche im Spiel. Das alles, was die Thema über die Kontrakt oder Vertrag, das ist in diesem Moment für das zweite Thema Hintergrund. Wichtigste, dass wir als Mannschaft Sieg zu Sieg gehen.
Ich höre das erste Mal, hat Robert Lewandowski gesagt und der Fragesteller war verblüfft. Sie auch?
Ja, anscheinend hat er das erste Mal gehört.
Ich war wirklich überrascht, ja. Also weil man geht ja schon davon aus, dass so im Hintergrund, auch wenn der Vertrag noch bis 23 läuft, zumindest Signale gesendet werden. Also Robert, ganz ruhig bleiben, aber wir wollen dich unbedingt halten, ja. Und gehen bald in Gespräche, wie auch immer.
Ja, ich glaube, das steht außer Frage, dass die Bayern ihn behalten wollen. Ich glaube, dass... Ich weiß es nicht.
Aber dann müssten Sie ihm doch mal ein Signal oder Signale senden.
Die arbeiten so lange zusammen. Die werden jetzt schon irgendwann mal sprechen. Es sind jetzt wichtige Wochen. Wie gesagt, er hat ja noch ein Jahr
Vertrag. Aber bei Süle beispielsweise ist es schief gegangen.
Ja, das ist richtig. Nur ich glaube, dass das eine Entscheidung trifft. Letztendlich wird das er entscheiden. Ich glaube, dass das nicht der Verein entscheidet, sondern er entscheidet das. Und dass der Verein ihn halten will, das steht außer Frage. Das werden sie ihm oder seinem Berater schon die nächsten Tage oder Wochen wissen lassen. Wenn sie ihn halten wollen und wenn wir Hasan glauben, dann wollen sie ihn behalten. Aber das ist eine Entscheidung, glaube ich, die er trifft. Also das muss er wissen, wenn er den Ball...
Glauben Sie denn auch, dass die Bayern ihn halten wollen?
Ja, das kommt darauf an, was er will. Also natürlich wollen sie ihn halten. Aber nochmal, ich glaube, dass das eine Entscheidung ist, die er trifft. Und wenn er denkt, dass er woanders eine bessere Chance hat, den Ballon d'Or zu gewinnen, er hat ja hier alles gewonnen. Wenn er denkt, dass er woanders eine bessere Chance hat, den Ballon d'Or zu gewinnen, dann ist jetzt wahrscheinlich die letzte Möglichkeit, das zu machen. Im Sommer. Und darauf wird es ankommen. Und deswegen werden wir da Lösungen finden. Natürlich wollen sie ihn behalten, nur wenn der Spieler dann
irgendwann sagt... Aber kann man das, Mundi, das würde ich jetzt einmal, ja, kann man das daraus lesen? Wenn der Spieler sagt, wow, höre ich jetzt das erste Mal, kann man daraus jetzt ablesen, die Bayern tun alles dafür, ihn zu halten?
Ja, das ist natürlich ein weiter Begriff, wir tun alles, um ihn zu halten. Ich glaube, man muss den Hintergrund natürlich, 2023, wenn sein Vertrag ausläuft, wird Robert Lewandowski 35 Jahre. Und wenn wir die Bayern-Philosophie kennen von älteren Spielern, dann ist es eigentlich gang und gäbe, dass Spieler über 32 nur noch Einjahresverträge bekommen. Mhm. Das Paket, was Robert Lewandowski gekostet hat, vertraglich, in den letzten Jahren, ist das größte Paket, was FC Bayern jemals geschnürt hat. Das heißt, da wird es auch um Geld gehen und auch um die Laufdauer. Deswegen ist das schon eine spannende Frage. Der FC Bayern muss sich jetzt gerade, glaube ich, auch finden, justieren. Wie viel Geld wollen wir eigentlich in Thomas Müller, Manuel Neuer, Robert Lewandowski in den Jahren, wo sie ja eigentlich schon, also gerade Lewandowski mit 35, so in Richtung 37 Jahre gehen, wie viel sind wir da bereit zu investieren? Und das ist eine spannende Frage. Ich glaube, von der Wertschätzung her sind wir uns alle einig, so wird es auch sein, will der Verein Robert Lewandowski halten, nur am Ende wird es auch natürlich auch eine finanzielle Frage werden.
Wie wirkt das auf Sie, wenn Sie das so sehen und hören?
Ja, gut, ich weiß halt, wie die Praxis aussieht. Wie gesagt, es ist ja, Bayer ist ja Bayern-Spieler, von daher ist man ja ungefähr informiert, was da los ist. In der Kabine oder sowas spricht sich doch sowas immer rum und jeder weiß, wie die Situation ist. Da kommt, wie das Didi sagte, der Spieler ist ja derjenige, der bestimmt, was passiert und nicht der Verein. Von daher glaube ich, dass bisher eben für den FC Bayern keine Notwendigkeit bestand, dieses Thema aufzumachen. Ja, es kommt irgendwann, gar keine Frage, aber ich glaube nicht, dass das jetzt, wie gesagt, von Bayern kommen musste. Das hat sich durch dieses Interview jetzt vielleicht etwas verändert. Und der FC Bayern ist gezwungen, jetzt dann auch aktiver zu werden.
Würden Sie denn es für sinnvoll halten, Lewandowski jetzt zu verlängern, vor allem vor dem Hintergrund seines eben voranschreitenden Alters, auch wenn er über eine sensationelle Fitness und Physis verfügt?
Gut, dazu kommt eben, dass Lewandowski ein toller Profi ist. Ne? Deswegen glaube ich, hat der FC Bayern keine Sorgen, dass er, sagen wir mal, in der Leistungsfähigkeit nachlassen wird, wenn er auch jetzt keinen jetzt über 23 studierten Vertrag hat. Und deswegen glaube ich, sagen wir mal, ist es jetzt halt schwer zu beurteilen für die Verantwortlichen vom FC Bayern, ob der Spieler danach noch die Klasse haben kann oder nicht. Und er ist ja nie alleine. Sie haben ja noch den Manuel Neuer. Der ist ja auch keine 24 mehr.
Oder glauben Sie, dass die Bayern doch so ein bisschen gämeln und Haaland weiter im Visier haben?
Pah, da bin ich jetzt überfragt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, nicht vorstellen, dass der FC Bayern bei Haaland mitbietet. Das glaube ich nicht.
Und einmal die Was-wäre-wenn-Frage, wenn Sie Trainer wären, ja, würden Sie den Verantwortlichen, bei den Verantwortlichen dafür plädieren, Lewandowski über 23 hinaus zu halten?
Wenn ich Verantwortlicher wäre, wenn ich Trainer wäre, diese Frage wurde mir dann beim FC Bayern nie gestellt. Von daher...
ein Wort aus der Praxis.
Ja, warte. Wie gesagt, ich bin... da auch, das käme dann drauf an, was gibt's für Alternativen? Damit habe ich mich natürlich nie beschäftigt. Was wäre machbar eventuell für den FC Bayern? Es wird schwer sein, weil Lewandowski ideal in diese Bayern-Mannschaft passt. Ich glaube nicht, dass, egal ob Haaland oder wer, ein anderer Stürmer so 100% reinpasst wie jetzt Lewandowski. Von daher ist das eine ganz schwierige Entscheidung für den FC Bayern.
Didi, es hat durchaus jetzt mal zuletzt so ein bisschen gegrummelt. Uli Hoeneß hat beispielsweise die Aussagen von Oliver Kahn zum Thema Playoffs im Grunde einkassiert. Mhm. Wie schätzen Sie im Moment so die Gemengelage in der Führung ein, auch rund um Kahn und Salihamidzic?
Ja, ich glaube, das hat eine neue Dynamik bekommen durch den Abgang von Süle nach Dortmund, der jetzt im Sommer vonstatten geht. Wenn er woanders hingegangen wäre, dann hätte man wahrscheinlich da nicht groß drüber diskutiert. Aber es ist ja was Neues. Also früher sind die Spieler von Dortmund, wenn sie gut waren, nach München gekommen. Und wenn sie nicht mehr so gut waren, sind sie zurück nach Dortmund gegangen. Und dass du jetzt in der Blüte mit 25 deutschen Nationalspieler ablösefrei an Dortmund verlierst, das hat, glaube ich, den ganzen Verein aufgeweckt. Und vielleicht ist das auch etwas, was Lewandowski sich anschaut. Kalle Rummenigge und der Uli Hoeneß sind ja sehr präsent in den letzten Wochen und Monaten, obwohl sie operativ ja nichts mehr mit dem Verein zu tun haben. Und da muss man jetzt schauen. Oliver Kahn wurde ja, die Jahreshauptversammlung wurde ihm angehängt. Jetzt diese Aussagen zu den Playoffs, wo Uli Hoeneß ihn da ziemlich angegangen hat. Deswegen glaube ich, ist das schon im Moment etwas fragil, was bei den Bayern passiert, weil es wurde eine Unternehmensberatung mit in die Führung genommen, die große Teile dort übernommen hat im Verein. Und das ist ein Unternehmen, der FC Bayern. Aber man darf nicht vergessen, das ist ein Fußballverein. Und der FC Bayern hat immer dieses Mir sam Mir, diese gelebte Stärke, dieser Zusammenhalt. Das wurde immer durch einzelne Personen und durch diesen Zusammenhalt hat das diese Wucht erzeugt. Ja? Und das kannst du natürlich, eine Unternehmensberatung kann das natürlich nicht beurteilen. Ja? Die Bayern sind weiter ein Fußballverein. Natürlich setzen sie 700 oder 800 Millionen Euro um. Aber du darfst nicht vergessen, dass es ein Fußballverein ist. Und deswegen wird das interessant sein, was jetzt die nächsten Wochen und Monate passiert. Weil, wie gesagt, die Stimmen von Hoeneß und Rummenigge in den letzten Wochen gegenüber dem Vorstandsvorsitzenden
waren. Also Sie meinen, dass Hoeneß sich schon was dabei gedacht hat, also auch Kahn namentlich adressiert hat beim Thema Playoffs?
Das war oder musste man, glaube ich, so wahrnehmen. Also es war nicht nur der Donata Hopfen hat das gegolten, sondern auch dem eigenen Vorstandsvorsitzenden, den er ja eingesetzt hat. Und deswegen ist das vielleicht auch eine Entwicklung, die ein Lewandowski abwartet, weil du natürlich willst, dass da Ruhe im Verein ist und dass da alle an einem Strang ziehen. Und deswegen, glaube ich, muss man das sehr aufmerksam verfolgen, was da die nächsten Wochen passiert. Und man darf nicht vergessen, diese Unruhe, diese leichte Unruhe ist jetzt passiert, wo gewonnen wurde. Also ist ja gar nicht auszudenken, wenn du jetzt gegen Salzburg, wenn da was passieren sollte oder dann in der nächsten Runde, dann kann es natürlich schnell eskalieren.
Gut, aber gestern haben die Bayern zunächst mal einen wichtigen Sieg eingefahren in der Bundesliga, auch wenn einen beruhigenden Sieg, ja, noch besser formuliert, einen beruhigenden Sieg. Und selbstverständlich wird letztlich die Saison der Bayern abgerechnet über das Abschneiden der Champions League. Das ist bekannt und das wird auch in dieser Serie so sein. Wir wollen gleich sprechen über Borussia Dortmund. Die haben nicht nur in der Champions League enttäuscht, sind in der Bundesliga Zweiter, das wollen wir auch nicht vergessen, aber in den Cup-Wettbewerben war es bis hierher enttäuschend. Gleich eine kleine Analyse dazu bei Sky 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK 90, die Fußballdebatte, sprechen gleich über Borussia Dortmund, wollen aber noch mal einmal ganz kurz den Faden aufnehmen zum Thema FC Bayern. Sie kennen ja Uli Hoeneß, Ihre Aussage eben ließ auch tief blicken, als Sie gesagt haben, ich bin ja nicht gefragt worden. Wie sehen Sie die Probleme oder das Thema, auch Hoeneß, der doch immer wieder Einfluss zu nehmen scheint?
Ja, das ist ein Problem, das man halt so nicht lösen kann. Ich denke mal, Manchester United ist dieselbe Ebene, dieselbe Problematik. Ein Mann, der den Verein über Jahrzehnte geführt hat, gemacht hat, wie beim FC Bayern, und der geht nicht von heute auf morgen weg. Der hat ja seine ganzen Verbindungen noch im Verein und von daher wird er immer Ansprechpartner für viele im Verein sein und von daher bestimmt er immer noch mit, was in dem Verein passiert.
Bestimmt mit? Ja. Oder noch mehr?
Oder bestimmt. Alleine. nur nicht mehr offiziell.
Und das heißt, dass die aktuell Verantwortlichen dadurch eine Problematik haben.
Ja, natürlich. Also ne, Hasan hat ein Problem damit, ne, weil er natürlich nie alles alleine entscheiden kann. Er muss, gehe ich mal davon aus, sich mit Uli Hoeneß absprechen, ne, wenn es um so Verträge wie Lewandowski, Neuer oder sowas geht. Das macht sicher nie Salihamidžić alleine.
Würden Sie so weit gehen, zu sagen, der Einfluss von Hoeneß ist ein Problem?
Nein, aber das Problem ist, dass wenn so eine Figur abtritt, so einer, der so lange dieses bestimmt hat, er hat den Verein ja über 30 Jahre aufgebaut und so hingestellt, wie er jetzt ist, das können Sie nie lösen, das ist halt so. Und von daher wird er immer irgendwo über dem FC Bayern schweben.
Wird sich Oliver Kahn freischwimmen?
Das wird ein Problem, glaube ich.
Heißt?
Ja. Ja, weiß ich, ob er sich freispielen will, das kann ich ja nicht sagen. Ich habe keine Ahnung, was er tut, wie er es tut, wie die Verbindung zu Uli Hoeneß ist. Hat er Verbindung, hat er keine? Wohin? Das weiß ich nicht, kann ich Ihnen nie beantworten. Aber es macht jetzt halt keinen guten Eindruck, ne, wenn solche Kommentare kommen. Hm.
Wird er dann auch kritisch hinterfragt, glauben Sie, im Verein?
Ja, ich bin nicht im Verein. Ne, wie gesagt, ich kann nur den Eindruck, den jemand jetzt halt durch solche Interviews hat, wiedergeben, dass das zeigt, dass da Unruhe und irgendwo keine klare Struktur da ist.
Glauben Sie, dass Kahn sogar in Frage gestellt wird?
Ich weiß nicht, ob er in Frage gestellt wird. Das kann ich nie beantworten. Ja, es ist ein ganz schwerer Job, den er übernommen hat als Vorstandsvorsitzender. Hm. Ne, dieses Unternehmen halt jetzt nach der Ära Hoeneß zu leiten.
Ja, so ist es auch. Ne? Und wir noch mal zur Einordnung: Bayern sind sportlich nach wie vor unterwegs und das ist ein ganz, ganz weites Feld. Und das, was Felix Magath gesagt hat, ist, glaube ich, das Entscheidende. Die Nachfolge solcher Koryphäen wie Hoeneß, Rummenigge anzutreten, wäre für jeden eine riesige Aufgabe. Wir kommen jetzt zu Borussia Dortmund. Marco Rose hat auch keine leichte Aufgabe. Wenn man das größere Bild entwirft, könnte man sagen, es ist dem BVB noch nicht geglückt, den neuen Klopp zu finden. Warum ist das eigentlich so?
Das ist eine gute Frage.
Endlich mal.
Ja, nein, das ist nein. Eine von vielen guten Fragen. Nein, aber Dortmund ist ja schon seit Jahren mit dem Phänomen beschäftigt. Haltung, Mentalität, Einstellung. Unter Favre hatte man das Thema. Terzic hat das Thema im Übrigen auch angesprochen, vor dem Pokalsieg. Also hat,
der war ja auch umstritten.
Ja, und hat auch immer gesagt, Qualität ist das Ergebnis von Talent plus Mentalität und hat die Mentalität vermisst. Unter Favre gab es immer wieder diese Diskussion und auch Marco Rose hat von sich aus nach der Niederlage gegen Berlin und St. Pauli auch von der Haltungsfrage gesprochen. Und das ist ein Thema, was die Borussen seit langem begleitet und auch Marco Rose hat da noch keinen Schlüssel gefunden. Und das hat natürlich verschiedene Faktoren, glaube ich. Zum einen Verletzung, also dass da keine wirkliche Konstanz da ist, aber zum anderen auch die Struktur der Mannschaft. Thomas Delaney, ein erfahrener Mann, der 3 Jahre in Dortmund gespielt hat, der hat mal gesagt den Satz, hier sind viele junge Spieler, das ist so, als ob ich Gassi gehen würde mit 10 Hunden. Ja? Also da ist Bewegung und diese Inkonstanz, die sorgt auch natürlich auf der Ebene der Mentalität für gewisse Auswirkungen. Da hat Dortmund es noch nicht geschafft, aktuell auch eine Balance zu finden.
Würdest du sagen, der Kader ist überschätzt oder ist er nicht am Limit? Oder spielt beides mit rein?
Also wenn man den Verantwortlichen auch Glauben schenken will, dann sind sie nicht am Limit. Also sie rufen nicht das ab, was sie können. Und
aber es gibt ja auch Leute, die sagen, der Kader ist nicht ausbalanciert genug.
Ja, aber jetzt
genug.
Muss man ja mal schauen. Sie gewinnen bei Union 3-0, verlieren 3 Tage später 4-2 gegen Glasgow. Sie gewinnen gegen Freiburg 5-1, verlieren 3 Tage später auf St. Pauli. Also diese Inkonstanz, die ist frappierend. Sie gewinnen in Hoffenheim, verlieren 5-2 zu Hause gegen Leverkusen 4 Tage später. Also das sind so Dinge, die hat Marco Rose nicht in den Griff bekommen. Und es hat was mit Haltung, mit Einstellung, mit Mentalität zu tun. Und da glaube ich, dass sie jetzt im Sommer definitiv etwas tun müssen und so ein bisschen aus dieser Komfortzone heraus, also hinter den Bayern Zweiter sein, schön und gut, aber wir erleben ja in den letzten Jahren nicht wirklich, dass da was passiert. Also da haben sich viele Spieler, glaube ich, auch in so eine gewisse Komfortzone hineinbewegt.
Ja, wenn die Spieler schlecht spielen, ist natürlich einfach zu sagen, dass da keine Balance im Kader ist. Ja, das hängt irgendwo zusammen. Auf der anderen Seite, wenn sie besser spielen würden, dann würde diese Diskussion wahrscheinlich auch nicht so intensiv geführt werden.
Tut's aber nicht.
Delaney lässt man gehen, auf der 6 haben sie keinen Spieler. Also man hat einen Can geholt, der diese Position nicht begleiten kann auf der 6. Da fehlt ihnen eine und ich glaube, es fehlt ihnen ein schneller Außenspieler. Ein Knauf lässt man nach Frankfurt gehen. Ist ein junger Spieler, ja, aber der hat das Tempo, das ihnen, glaube ich, fehlt. Sie sind weit unter ihren Möglichkeiten, meines Erachtens. Sie sind in der Champions League ausgeschieden. Nach 6 Punkten in den ersten beiden Spielen in der Gruppe, wo du weiterkommen musst, gerade nach 2 gewonnenen Spielen. Und jetzt die Auftritte gegen Glasgow waren natürlich sehr ernüchternd. Und ja, Marco Rose hat die Mannschaft nicht genügend weiterentwickelt. Ich glaube, da sind wir uns einig. Sie haben, glaube ich, nach 35 oder 36 Spielen 12 Mal verloren. Favre hat die doppelte Anzahl der Spiele gebraucht, um 12 zu verlieren. Also das zeigt, wie sie dieses Jahr sich präsentiert haben. Und nochmal, du musst halt ein Umfeld schaffen, wo du eine Basis schaffst und eine Struktur, wo du ihm alle Möglichkeiten gibst, erfolgreich zu sein. Ja, und die hat man meiner Meinung nach mit dem Verbleib von Terzic am Anfang der Saison hat man das nicht gemacht. Und wenn ich jetzt sehe, dass ein Terzic auch bei den Auswärtsspielen sitzt zwischen Watzke und Sammer, dann kann ich mir vorstellen, was der erzählt wird. Ja, und ich glaube, dass an ihm so lange festgehalten wird, solange sie eine Chance haben, Meister zu werden. Das kann heute vorbei sein. Wenn sie heute nicht gewinnen, glaube ich, dann ist die Meisterschaft so gut wie
Augsburg.
Beendet für sie, ja, dann in die Champions League werden sie kommen, die anderen sind zu weit hinten, aber dass die Ehe Dortmund, Marco Rose auf kurze Sicht meiner Meinung nach beendet wird, steht für mich außer Frage.
Wie kompliziert ist es? Bitte?
Es ist noch komplizierter.
Ja, ich wollte sagen, wie kompliziert ist die Situation?
Ja, ist noch komplizierter, denn es gibt nie einen Grund, sondern es ist die Entwicklung bei Borussia Dortmund. Borussia Dortmund hatte mit Klopp einen Trainer, der war mit Watzke genauso eng wie Hitzfeld mit Uli Hoeneß. Und das gibt natürlich einem Trainer unheimliche Kraft, wenn der Vorstandsvorsitzende so eng mit dir ist. Und wenn jeder Spieler weiß, oh Moment, bei dem Trainer, ne, da brauche ich nie kritisieren, das kommt nicht an. Und von daher glaube ich, das ist das eine Problem, das wir noch nicht gelöst haben. Das andere, wenn ich natürlich in der Situation bin wie Borussia Dortmund vor ein paar Jahren, dass ich talentierte, gute Spieler abgeben muss, habe ich auch ein Problem, weil das ist ja dann, wenn ich so Spieler verkaufe, ein Zeichen an meine anderen Spieler, okay, wir wollen nie unbedingt ganz nach oben. Ne, wir bilden aus und verkaufen die Spieler gut. Damit machen wir gutes Geld und damit sind wir zufrieden. Ne, und der FC Bayern hat halt dieses Mir san mir, ne, dieses Siegergehen. Das fehlt dann halt bei Borussia Dortmund. Und deswegen ja, sehe ich dieses als Problematik insgesamt für den Verein, dass zum einen halt dieser Wille nicht unbedingt da ist, was wir dann jetzt mit Mentalität dann auch umschreiben und zum anderen eben halt kein Trainer diese Macht hatte oder diese Kraft hatte, die Jürgen Klopp damals bei der Meisterschaft hatte.
Didi hat gesagt, das ist durchaus schwierig für Rose, dass das Terzic als Schattenmann oder wie auch immer da ist, der mit Dortmund den Pokal geholt hat, der jetzt in anderer Funktion ist. Alle bemühen sich immer zu sagen, nein, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Aber wie wird das für Rose sein, wenn er weiß, im Grunde ein potenzieller Nachfolger für den Fall, dass es schiefgehen sollte, ist schon im Club?
Ich glaube nicht, dass jetzt mal dass das Problem ist, denn er konnte sich schon vorher denken, bevor er zu Borussia Dortmund gegangen ist, dass er an den Ergebnissen gemessen wird. Ne, also ne, für ihn war die Situation im Grunde klar. Also egal, ob Terzic da ist oder nicht da ist, er braucht Ergebnisse. Mhm. Ob jetzt Terzic einen Einfluss darauf hat, dass die Ergebnisse nicht da sind, das kann ich nicht sagen. Mhm. Ja, ein Problem, sage ich, was in dieser ganzen Liga oft ist, ist, dass Trainer meinen, mit ehemaligen Spielern noch Kontakt halten zu müssen. Das ist aus meiner Sicht eine Unsitte, denn es macht es jedem arbeitenden Trainer schwer, wenn ein Spieler dann noch mit dem vorhergehenden Trainer kommuniziert und dann sich mit dem austauscht. Und von daher, wenn das so wäre, dann wäre es natürlich ein Riesenproblem.
Kurz und knapp, glauben Sie, dass Reus und Hummels noch höchsten internationalen Ansprüchen genügen?
Verstehen Sie, so einfach kann man das nie runterbrechen, wie das natürlich Journalisten gerne nicht mehr machen. Bei Hummels bin ich sicher, er könnte, wenn die Struktur der Mannschaft anders wäre, eine gute Rolle noch spielen. Bei Marco Reus bin ich etwas erstaunt über die Betrachtung von Marco Reus. Ich weiß nicht, wenn bei Länderspielen was anlag, war er nicht dabei. Ja, wenn jetzt bei Borussia Dortmund, gut, sie haben, glaube ich, mit ihm ein- oder zweimal Pokalsieg eingefahren, aber ob das der Maßstab dann ist für einen Spitzenspieler, weiß ich nicht. Also ich sehe eben nicht, dass Marco Reus mal derjenige war, der jetzt wie Lewandowski mal eine Meisterschaft geholt hat oder so. Ne? Und von daher wundere ich mich ein bisschen über die Beurteilung. Na, denn für mich muss ein Spitzenmann auch Spitzenleistungen abliefern. Und Spitzenleistungen heißt, dann sich zeigen, wenn es darauf ankommt.
Und das tut er nicht. Nicht oft genug. Wenn, nicht konstant genug.
Wenn du mir sagen kannst, wann er das gemacht hat, sag mir es.
Aber ich glaub, es gab schon viele Spiele, jetzt zum Beispiel gegen Gladbach vor 10 Tagen, aber zugegebenermaßen
6-0.
Nicht die ganz hohe Ebene. Wir müssen jetzt sogar bisschen kompakter vorgehen, weil schon der frühere Mitspieler von Felix Magath in Hamburg.
Wunderbar.
Aber trotzdem noch.
Nee, ich wollte einfach nur sagen, dass die Struktur natürlich auch, und da gebe ich Felix Magath total recht. Also, willst du als Mannschaft unbedingt Meister werden? Ja, aber will der Verein auch? Also hat er in den letzten Jahren alles dafür getan, zu sagen, wir bilden eine Mannschaft zusammen, die das Zeug hat, die Bayern zu schlagen. Und das muss in die Köpfe rein. Und dieses Signal ist ganz oft eben nicht angekommen. Da wurde immer wieder, wie es Felix Magath beschrieben hat, dann auch verkauft. Und auch jetzt die Diskussion rund um Haaland. Es gibt nichts Schädigenderes als diese Diskussion für die Mannschaft, für den Verein.
So, Didi Hamann schmunzelt schon. Ich glaube, Felix kann auch schmunzeln, denn ich drehe mich mal um und sehe, Horst Rubesch und Willi Lemke sind schon da, können uns auch schon verstehen, hoffe ich.
Ja, wir hören Sie.
Wir hören euch.
Schöne Grüße in den Norden. Wir machen eine ganz kurze Pause und dann melden wir uns und bringen euch unter anderem mit Felix Magath zusammen. Bis gleich, wir freuen uns.
Prima, bis danke.
Gleich. Alles, meine Freunde.
Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, und blicken voraus auf das Derby. Hamburger Sportverein gegen Werder Bremen, das absolute Spitzenspiel in der zweiten Liga. Und natürlich leben auch sozusagen die Gedanken an die großen Zeiten auf, die diese beiden Mannschaften erlebt haben. Und zwei Protagonisten begrüßen wir im Volksparkstadion. Horst Rubesch, der mit Felix Magath, unserem Gast hier, unter anderem Europapokalsieger 1983 in Athen wurde. Herzlich willkommen, lieber Horst. Und Willi Lemke, der fast 20 Jahre als Manager von Werder Bremen sehr, sehr erfolgreich gearbeitet hat. Herzlich willkommen, Willi Lemke. Was war Ihr persönliches Derby-Highlight gegen den HSV? Haben Sie was in Erinnerung?
Ja, da habe ich mehrere Dinge in Erinnerung. Aber über 2009 will ich jetzt nicht sprechen. Da war ich auch nicht im Stadion, aber was für mich sehr, sehr schön war, war 1993 ein Spiel vom HSV, vorletztes Meisterschaftsspiel. Ergebnis weiß ich nicht mehr ganz genau, das muss irgendwie 5-0 gewesen sein, kann glaube ich sein. Und da waren die Bayern stinkesauer auf uns, weil sie dachten, wir hätten irgendwas abgesprochen. Also wir haben immer freundschaftliche Beziehungen zum HSV gehabt, aber dass da irgendwas abgesprochen war, ist Blödsinn. Und wir, da erinnere ich mich natürlich, dann waren wir ein Tor vor Bayern München und sind dann auch verdient deutscher Meister geworden. Ne, Horst?
Ja, geschenkt gab es vom HSV nie was für euch.
Nee.
Horst Rubesch, wie war es bei Ihnen? Haben Sie noch so ganz spezielle Derby-Momente im Kopf?
Ja, speziell nicht, aber ich weiß immer, dass es knapp war. Es war ja immer eng. Wir haben ja teilweise bei der deutschen Meisterschaft Punkt für Punkt da gestanden nebeneinander. Und am Ende des Tages waren wir dann letztendlich doch deutscher Meister und haben dann die Ehrenrunde mit dem Flieger von Schalke aus mit dem Flieger über Bremen gedreht. Das ist so eine Geschichte, die man dann einfach nie vergisst.
Da waren wir schön sauer.
Ja, das kann passieren.
Ja, Felix Magath lacht auch.
Horst, hallo.
Hi, grüß dich.
Hallo, Felix.
Hey, danke nochmal für die schönen Grüße zuletzt.
Dafür die, Horst. Wie gesagt, bin froh. Man sieht es ja auch an der Mannschaft. Da sind immer wieder Junge drin in der Truppe beim HSV. Das macht dir richtig Freude.
Ja, Horst Rubesch verantwortet den Nachwuchs. Das merkt man im Moment. Ein Wort, bevor wir uns erst nochmal schöne alte Bilder angucken zur Atmosphäre. Heute dürfen 25.000 rein, immerhin. Wie nehmt ihr das bisher wahr?
Ja, es macht wieder Spaß, wenn man auf den Platz kommt, also zumindest auch schon vom Parkplatz aus hier rüber geht. Endlich wieder Zuschauer, endlich wieder so ein bisschen Smalltalk. Und man sieht, die Leute laufen sich, glaube ich, warm im Moment.
Ja, bei mir ist es so, da bin ich nicht ganz so glücklich. Das werden alle verstehen, deshalb begrüße ich das auch außerordentlich, dass zu Beginn des Spiels eine Gedenkminute eingelegt wird, weil das, was in der Ukraine passiert, das können wir nicht einfach so abschütteln. Und das ist gut, dass wir Solidarität zeigen nach dem unglaublichen Überfall Russlands gegen die Ukraine. Und das, also wenn Sie mich persönlich jetzt oder wenn ihr mich persönlich ansprecht, das belastet uns alle, glaube ich, sehr. Aber vielleicht kann man es mal in den 2 Stunden vergessen und sagen, wir freuen uns heute über ein faires und anständiges Fußballspiel. Bloß die Begrifflichkeit Kampf, wenn wir heute über einen Fußballkampf und Fight auch reden, dann denke ich mit Angst und Schrecken an das, was im Augenblick mit den Menschen in der Ukraine passiert.
Ja, da haben Sie völlig recht, Willi Lemke. Wir haben schon im Verlauf der Sendung das auch angesprochen. Also wenn Menschen nicht in Frieden leben können, ist natürlich alles andere banal. Und dennoch versuchen wir jetzt in diesen 90 Minuten, auch in dieser Sendung, vielleicht für ein bisschen Ablenkung zu sorgen, wohl wissend, dass das nicht wirklich die wichtigen Dinge des Lebens verändert. Aber wir alle wünschen uns Frieden in der Ukraine, also da sind wir uns alle einig. Und wollen jetzt dennoch mit einem Schmunzeln, mit einem Augenzwinkern auf die großen Zeiten schauen, die die beiden Nordrivalen, der Hamburger Sportverein und Werder Bremen, Jürgen Müller, miteinander erlebt haben.
Hamburg-Bremen-Nordderby. Der kühle Norden läuft oft etwas heiß bei diesem Duell. So war es beim 2:0 Auswärtssieg im Hinspiel, so war es in all den Jahren zuvor.
Das Knistern fängt vielleicht schon 2-3 Tage früher an als ein normales Bundesligaspiel und das kriegt man auch als Spieler mit.
Das allererste Liga-Nordderby 1963. Bremen gewinnt klar mit 4:2, so sehr sich Uwe Seeler auch müht. Werder ist in den 60ern die klare Nummer 1 im Norden, wird 1965 sogar Meister.
Silbertellerchen und der überlebensgroße Siegerkranz für den neuen deutschen Meister ehren eine Elf, die sich nicht zu verausgaben brauchte, um auch in diesem Spiel zu beweisen, dass sie die Mannschaft der Zukunft ist.
Kurios wird's in den 70ern. Weil Schiedsrichter Eschweiler die Trikots zu sehr ähneln, muss Werder nach der Pause im HSV-Dress spielen. Anfang der 80er, die große Zeit des HSV.
Satt, wie Magath den Ball hier in Tor unterbringt.
Im Meisterjahr 82 wird Werder mit 5:0 demontiert, durch 3 Rubesch-Tore. Ein Jahr später wird der HSV Europapokalsieger der Landesmeister. 1:0 gegen Juve durch Magath. Der Trainer Ernst Happel, der Manager Günther Netzer. Ende der 80er beginnt Werders große Zeit. Mit Trainer Rehagel und Manager Lemke gibt's einen internationalen und 4 nationale Titel.
Und Willi nahm das Bad in der Spielermenge. Er wurde reichlich nass gemacht und hatte seine Badekappe vergessen.
Werder und der HSV. Die Rivalität war immer groß. 2009 gibt's 4 Derbys in 3 Wochen in 3 Wettbewerben. Im Pokal-Halbfinale hält Tim Wiese 3 Elfmeter und wird zum Helden. Im UEFA-Cup kommt Bremen wegen einer Papierkugel, die den Ball ablenkt, ins Finale. Ein Stück Fußballgeschichte. Das Nordderby. Früher wie heute faszinierend. Und diesmal geht es um so viel wie lange nicht mehr. Beide wollen endlich zurück ins Oberhaus.
Es ist ein Nordderby. Ich glaube, jeder weiß, was es auch bedeutet, ein Nordderby vor der Brust zu haben.
Hamburg, Bremen, Nordderby. Die Faszination ist ungebrochen.
So, und dieser Film war der Beleg dafür, welche Wucht Traditionsvereine im Sportlichen, im allerbesten Sinne entfalten können. Didi Hamann hat auch Erinnerungen sozusagen nochmal vor Augen geführt bekommen. Sie sind als Junge zum HSV-Fan geworden. Waren Felix Magath, Horst Rubesch Idole von Ihnen?
Absolut. Absolut, also die Mannschaft mit Jakobs, mit Jimmy Hartwig.
Hieronymus Wehmeyer.
Ja, Hieronymus Wehmeyer, genau. Mit denen bin ich aufgewachsen und ich habe dem Felix erst vor kurzem gesagt, dass das natürlich das Champions League Finale oder das Landesmeisterfinale 83 in Athen war dann endgültig der Spiel, als ich dann zum HSV-Fan wurde. Ich war in München, hast da glaube ich mal einige Tore gemacht. 4-3 waren sie, 3-1 hinten gegen die Bayern, haben 4-3 gewonnen. Uli Stein im Tor. Das heißt, immer noch große Sympathien für die Hamburger.
Ja, und ich habe eben Felix Magath gefragt, als der Film lief, als er den Ball mit links in den Winkel geschweißt hat, erinnerst du dich noch daran? Nein. Also Übersetzung, ich habe so viele schöne Tore gemacht, da kann ja auch mal eins durchrutschen. Horst Rubesch, war Felix Magath Ihr wichtigster Vorlagengeber im Verein?
Ja, war einer der wichtigsten.
Der Manni, natürlich Manni Kals, klar. Ja.
Nein, aber er war zu der Zeit, sag ich mal, einer der besten Mittelfeldspieler, die ich in Europa gesehen habe. Und wir waren alle halb froh, dass er bei uns immer gespielt hat, mit seinem linken Fuß. Und nein, ich brauche, glaube ich, Felix auch nicht in den Himmel leben. Er war wirklich ein Könner ersten Grades.
Willy Lemke, schauen wir mal auf das, was wir heute erleben. Warum, glauben Sie, hat Werder sich unter der Regie von Ole Werner doch deutlich verbessert?
Also wir hatten ja ein sehr schwieriges Jahr, oder man kann fast sagen zwei schwierige Jahre, und hatten dann den Skandal um unseren Herrn Anfang mit der Fälschung des Ausweises, Impfausweises. Und dann kam ein Trainer zu uns und der passt wie die Faust aufs Auge. Er kommt nicht aus Schleswig-Holstein, er ist sehr sachlich und macht einen super Job bei uns. Ich bin ein Fan von ihm seit seinem traumhaften Fight gegen Bayern München. Wir erinnern uns jedenfalls sicher noch dran, also gehe ich von aus, als der Holstein Kiel Bayern München sensationell im Pokal ausgeschaltet hat. Seitdem habe ich ihn überhaupt erst richtig im Bewusstsein. Und als unser Präsidium und Vorstand einen neuen Trainer gesucht haben, war ich total begeistert, dass es auf ihn, auf Ole Werner, dann gekommen ist. Und er ist für mich persönlich, gibt sicherlich auch andere Faktoren, aber er ist der Durchbruch für unsere Mannschaft gewesen. Und nichts ist erfolgreicher als Erfolg, das wissen alle. Und diesen Weg gehen wir im Augenblick. Ich bin total froh darüber, dass es heute zu so einem fantastischen Spiel kommt. Hier wird noch nicht entschieden, wer aufsteigt. Aber das ist ein unglaublich tolles Duell, denn wenn ihr uns heute schlagt, werdet ihr einen schönen Tabellenplatz nach dem Spiel haben. Wenn wir unentschieden spielen, dann bleiben wir da, wo wir sind. Und wenn wir verlieren, sind wir mit einmal nur Vierter. Und von daher denke ich, es ist gut angesetzt alles. Wir werden gleich ein halbvolles Stadion haben. Das Wetter hier im Norden ist fantastisch. Also die Tafel ist gedeckt.
Ja, absolut. Um im Bild zu bleiben, nichts ist schneetreibender als der Schnee in Kiel. Ich war nämlich damals da, als Ole Werner im Elfmeterschießen dann mit seinen Kielern die Bayern bezwang. Nehmen einmal kurz die Runde mit rein. Ist Ole Werner tatsächlich der Schlüssel für Werders Aufstieg in den letzten Wochen?
Naja, Willy Lemke hat es eigentlich schon auf den Punkt gebracht. Seine Sachlichkeit, seine Ruhe, also die hat der Mannschaft unglaublich gut getan. Und ich glaube, dass er im Endeffekt gar nicht so viel umgewälzt hat, sondern er hat, glaube ich, angefangen, eine Stammformation zu finden. Er hat Abläufe einprogrammiert. Er hat vor allen Dingen eine Achse hergestellt, von Pavlenka bis vorne Marvin Ducksch und Füllkrug. Und ich glaube, diese Ruhe und diese Sachlichkeit, aber diese Kontinuität auch im Zutrauen zu Spielern, die hat den Spielern und der Mannschaft unglaublich gut getan. Weil wenn man sieht, dass er fast durchgängig jetzt mit der gleichen Startformation anfängt, dann ist das ein Zeichen, auch im Vergleich zu vorher, dass da wirklich eine echte Kontinuität jetzt angefangen hat.
Horst Rubesch, früher waren Sie ein Mittelstürmer der absoluten Extraklasse. Ist es heute für den HSV ein Schlüssel, die beiden vorne bei Werder, also Ducksch und Füllkrug, in den Griff zu bekommen?
Ja, ich denke mal, das gehört einfach dazu, dass man auf der einen Seite das Spiel selber bestimmen will, auf der anderen Seite genau weiß, was der Gegner zu bieten hat. Und ich denke mal, ich glaube, wir sind mittlerweile stark genug, um einfach zu wissen, was wir können. Und wir wollen natürlich dieses Spiel gewinnen. Da geht, glaube ich, nichts dran vorbei, genau wie die Bremer auch. Und deswegen denke ich, wird es nicht nur an den beiden liegen. Wir haben ja auch alle Möglichkeit, vorne mit unseren Stürmern Spiele zu entscheiden.
Was macht, sehen Sie mal, richtige Fußballatmosphäre jetzt im Moment. Ne? Also Werder kommt zum Aufwärmen raus. Das ist übrigens in der Nähe der Papierkugel der berühmten 2009. Also nur für die wenigen, die es nicht mehr wissen, zog ein Eckball nach sich. Der Eckball wiederum verursachte dann ein Tor für Werder. Der Rest ist Geschichte. Wie gefällt Ihnen Robert Glatzelhorst, Rubesch, der sich nicht nur über Tore definiert, sondern auch darüber, dass er viel auch mit dem Körper arbeitet, Bälle festmacht und so weiter?
Ja gut, ich denke mal, ja, das macht ja seine Stärke aus, dass er Bälle festmachen kann, dass man ihn auch willig anspielen kann vorne und zum anderen, dass er auch Spiele entscheiden kann. Und das hat er in den letzten Spielen gezeigt. Er hat eine ziemlich gute Form im Moment und da hoffe ich eigentlich drauf, dass er das hält.
Wenn man den HSV verfolgt, dann stellt man fest, da steht eine Mannschaft auf dem Platz. Ist das ein entscheidender Punkt, den Tim Walter dort hinbekommen hat?
Ja, ich denke auch, so ähnlich wie Willi es ja beschrieben hat, ich denke, dass wir endlich wieder beim HSV, sag ich mal, Kontinuität haben. Dass wir einen Sportvorstand haben mit Jonas Bolt, der konzentriert seinen Weg geht. Ich denke, mit Tim Walter haben wir, glaube ich, im Moment den passenden Trainer dafür. Und gemeinsam, glaube ich, gehen wir jetzt den richtigen Weg. Es ist Ruhe, es ist Gelassenheit in dem Verein. Und vor allen Dingen, ja, wir versuchen, unser Spiel zu spielen. Und das hat auch, glaube ich, gezeigt, Tim, der wirklich klare Vorstellung hat, was er da auf dem Platz sehen will, klare Vorstellung im Training auch und dann eben dieses klare Umsetzen, was er verlangt. Und das, glaube ich, ist das, was den HSV im Moment stark macht, dass wir wirklich gemeinsam einen Weg gehen in eine Richtung, in eine eigene DNA haben mittlerweile.
Ich weiß, dass Sie immer eine ganz hohe Meinung von Sonny Kittel hatten und haben. Sie haben immer über ihn gesagt, das ist ein klarer Erstligaspieler. Warum blüht er unter Tim Walter noch weiter auf?
Bei Johnny ist es, glaube ich, einfach zu beantworten. Ich meine, er hat ja im Vorfeld schon vor seinen Verletzungen bewiesen, dass er erste Liga spielen kann. Und er hat lange gebraucht, eigentlich wieder zurückzukommen in die Spur. Er hat zwei Kreuzbandrisse hinter sich. Und ich denke, wir wissen alle, wie schwer das ist, wenn du dann immer wieder neu von vorne anfangen musst. Und im Moment, glaube ich, ist er wieder da, wo er eigentlich hingehört, bei seinem Leistungsvermögen, was er eigentlich hat. Er kann Spiele entscheiden und er kann vor allen Dingen auch Spiele lenken. Und das ist eigentlich ganz wichtig.
Willi Lemke, wer ist aus Ihrer Sicht im Moment oder die Schlüsselspieler bei Werder?
Also natürlich die beiden Stürmer, ohne Frage. Aber für mich ist eigentlich der Spieler Toprak, weil er eine unglaubliche Vorbildrolle hat für die gesamte Mannschaft. Und so wie es eben Horst auch gesagt hat, auf das Team kommt es an. Wir brauchen keine Truppe von Söldnern, sondern wir brauchen eine Mannschaft. Und das ist offensichtlich bei beiden Clubs in dieser Saison sehr, sehr gut hat das geklappt. Natürlich, Jiří Pavlenka ist auch eine wichtige Säule in unserer Mannschaft. Aber die Persönlichkeit, die besonders wichtig ist, ist für mich über Toprak. Und das dann eben zusammen noch mit den vielen anderen, die sich in dieses Team eingefügt haben, das macht, glaube ich, unsere Stärke im Augenblick aus.
Willi, Sie haben eben gesagt, auch wer gewinnt, ist nicht zwingend Aufsteiger. Jetzt müssen Sie genau zuhören, denn Felix Magath, der sich auch so ein ganz bisschen auskennt in diesem Geschäft, der hat, glaube ich, eine andere Meinung. Was meinen Sie, Felix?
Ich bin sicher, dass derjenige, der heute gewinnt, aber es wird keiner gewinnen, derjenige wäre schon durch und könnte schon die Meisterfeier planen. Allerdings gehe ich davon aus, beide sind in einer ganz starken Verfassung, haben einen guten Lauf und deswegen gehe ich davon aus, dass beide sich auch die Punkte teilen.
Okay, Didi, wie schätzen Sie das ein? Sollte es einen Sieger geben, könnte der dann schon den Rathausbalkon zumindest mal anbieten?
Ich vorsichtig. Also, Sie haben ja, die Hamburger waren ja schon die letzten Jahre oft in einer guten Position, haben es dann nicht geschafft. Und deswegen, wenn man sich die St. Paulianer anschaut, wenn man sich Darmstadt anschaut, die reißen nicht ab. Also ich glaube, dass die nicht weggehen werden, die beiden. Ich glaube aber, dass die Bremer heute ein Stück weit, also das Herz schlägt natürlich für den HSV, ich glaube, dass die Bremer ein Stück weit gefestigter sind. Also ich glaube nicht, dass der HSV heute gewinnt. Punkt würde ich sofort unterschreiben.
Was glauben Sie, Munir?
Klare Prognose ist da, glaube ich, ganz, ganz schwierig. Es sind wirklich zwei wunderbare Mannschaften, eine tolle Kulisse heute. Also ich gehe vom Unentschieden aus.
Horst Rubesch, was wird inhaltlich dieses Spiel prägen und auch entscheiden? Ist es für den HSV elementar, das eigene Spiel, diesen Stil, den Tim Walter versucht, viel Ballbesitz, Dominanz, viele Positionswechsel und so weiter, durchzuziehen?
Ja, ich denke, genau das wird sein. Dass wir letztendlich, wir spielen zu Hause und da gehe ich eigentlich davon aus, dass wir versuchen, das Spiel zu machen, zu bestimmen und auch zu entscheiden. Also alles andere macht für mich keinen Sinn. Ich glaube, man kann hier nicht taktieren oder auf Abwarten spielen, sondern man muss sein Spiel hier machen und ganz klar aufzeigen, was man will. Und deswegen glaube ich auch, dass der HSV das Spiel heute gewinnt.
Geht der HSV hoch, Horst?
Ja, ob er hochgeht, weiß ich nicht. Die Frage haben wir ja eben schon mal gestellt. Ich glaube nicht, dass dieses Spiel entscheidend ist für den Aufstieg. Ich meine, wenn man sieht, wie eng das alles zusammen ist. Man hat gestern gesehen, Darmstadt in der letzten Minute das Tor macht und schon stehen sie wieder oben. Es wird also eng bleiben, glaube ich, bis zum letzten Spieltag.
Willi, abschließend vielleicht auch die Prognose über das Spiel hinaus für Werder?
Also Felix hat ja Ahnung vom Fußball und Didi hat, glaube ich, auch eher gesagt, dass es einen Unentschieden heute gibt. Und Benno Mühlmann, der sowohl den HSV als auch Werder Bremen nun sehr, sehr gut kennt, der hat sich auch festgelegt, das wird, sagt Benno, ein 2:2. Ich glaube, dass der Punkt, den wir heute holen werden, wir wollen natürlich gewinnen, aber das darf ich hier auch nicht so laut sagen, denke ich, dass wir mit einem Punkt nach Hause fahren können. Das ist okay, aber wenn wir heute gewinnen sollten, dann ist das ein ganz, ganz großer Schritt. Aber dann sind noch nicht durch, da brauchen wir noch ein paar Spiele, die vor uns sind. Und dann konzentrieren wir uns einfach mal auf das nächste Spiel. Aber erst wollen wir hier ein anständiges, faires und tolles Nordderby erleben.
Genau so.
Horst, oder?
Ja, ja. Das sind wir ja einige gewohnt normalerweise.
Ja, dann lassen wir das als Schlusswort stehen. Ich sage ganz herzlichen Dank. War wunderbar, Sie zu hören, zu sehen. Dankeschön. Genießen Sie dieses Spiel. Felix, vielleicht noch persönliche Grüße.
Ja, an die beide, auch an Willi. Trotzdem, Willi, du wirst mir verzeihen. Ne? Wie gesagt, ich habe ja immerhin schon unentschieden getippt, aber trotzdem bin ich doch etwas näher beim HSV. An Horst Tubig.
Horst,
alles Gute.
Ja, na gut, lass dich mal sehen hier. Ich würde mich mal freuen, wenn du vorbeikommst.
Ich komme zum Angeln, Horst.
Ja, zum Beispiel.
Alles klar. Jetzt sage ich mal ein Wort. Vielen Dank. Die Hamburger wissen, was ich meine. Dankeschön, Horst Rubesch und Willi Lemke. Und,
danke.
Also das hat viel, viel Spaß gemacht, Vorfreude auf dieses Spiel. Aaron Hunt werden wir nachher auch im Rahmen unserer Berichterstattung erleben, der beide Teams oder bei beiden Teams gespielt hat. Gibt es jemanden, der dann heute zum Derby-Helden werden könnte?
Also erstmal muss ich wirklich an der Stelle mal sagen, also wunderbar, ne? Das ist zweite Liga, ne? Hamburger SV gegen Werder Bremen, es macht so einen Spaß, da Horst Rubesch zu sehen, Willi Lemke, also das sind zwei Vereine, ne? Die hat man, vermisst man in der Bundesliga und es ist wunderschön, dass jetzt
endlich... Und die sind auch keinem egal.
Und das, also, genau, ne? Und dass jetzt heute so ein Spitzenspiel da stattfinden kann, finde ich erstmal als Fußballfan unglaublich toll und es hat wirklich richtig Spaß gemacht, den beiden zuzuhören und ja, es wird auf jeden Fall ein enges Spiel. Ich meine, ein Spiel, was für Tim Walter, seiner Mannschaft, auch der Mentalität total entgegenkommt, weil es ist ein Trainer, der natürlich sagt, wir wollen bestimmen, wir wollen...
Du hast ihn ja im Podcast
erlebt. Ja, ich habe ihn im Podcast gehabt und das kommt in jeder Silbe bei ihm zum Ausdruck. Also er will seine Spieler dazu animieren, mutig zu sein, nach vorne zu gehen. Und das ist natürlich heute ein Spiel, wo er seinen Spielern sagen wird, hey, das ist euer Spiel heute, wir gehen drauf, wir zeigen, dass wir heute zu Hause spielen. Und deswegen gehe ich fest davon aus, dass der Hamburger SV heute eine tolle Leistung abliefern wird. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch mit Bremen eine Top-Mannschaft und deswegen wird sich das am Ende...
Werder auch noch von den Fans verabschiedet worden, gestern mehrere tausend Fans, ja. Ne? Also mit dem Bus und so weiter. Das sind natürlich dann schon die viel zitierten Gänsehaut-Momente.
Ja, bitte? Die Veteranen haben natürlich aber, denke ich, vielleicht auch ein bisschen Wut wollte ich jetzt eigentlich nicht sagen. Ja. Im Bauch von dem Hinspiel. Ja. Nämlich, ne, das ging ja 0:2 aus und das war ja...
Waren ja auch viele heiße Szenen. Wir waren ja damals auch hier nach dem Spiel. Ne?
So. Von daher denke ich mal, wie gesagt, es ist eine Top-Partie heute.
Mhm. Didi. Sind das die Spiele, für die man Fußballer ist, auch wenn absolut, es die zweite Liga ist?
Ja, absolut. Da wird, auch wenn es so 25.000 sind, da wird es super Stimmung sein heute. Und das sind die Spiele, die du nachspielst auf dem Bolzplatz, wenn du 5, 6, 7 Jahre alt bist. Und ab und zu wirst du im Fußball oder im Leben wirst du zu deinem Glück gezwungen. Und ich glaube, bei den Bremern war das so. Deswegen, das mit Anfang, das konnte ja keiner voraussehen. Du holst einen neuen Trainer, der kurz vorher rausfliegt in Kiel und dann gewinnt er die ersten 7 oder 8 Spiele. Und deswegen tendiere ich heute zu den Bremern. Also ich glaube, dass die Bremer hochgehen diese Saison. Mhm. Ja, und der HSV muss man schauen. Also ich hoffe es natürlich, aber wie gesagt, Darmstadt-Pauli ist dabei und die Schalke sind auch nicht zu vergessen. Die Nürnberger mit dem gestrigen Sieg auch wieder dabei. Also das wird relativ eng, aber ich glaube, diese ganze Konstellation mit Anfang, Werner kommt dahin. Ich glaube, dass das in Stein gemeißelt ist, dass die Bremer dieses Jahr hochgehen.
Ein Minütchen haben wir noch, Felix Magath, wenn ich Sie so erlebe, so vital, so engagiert und unglaublich auch emotional. Greifen Sie noch mal an als Trainer, auch in der Bundesliga?
Wer weiß es? Aber
ich weiß es nicht, ich frage.
Ich bin jetzt zwar schon nicht mehr ganz so jung, aber ich glaube, wenn ich jetzt die ganze Liga betrachte, wenn ich jetzt den ganzen Fußball betrachte, glaube ich halt, dass wir den in den letzten Jahren etwas verwissenschaftlicht haben. Und ich glaube, dass ein bisschen Praxis und auch Erfahrung in der Liga fehlt. Denn wenn wir uns mal umgucken, es ist ziemlich jung, ne? Und es ist bei einer guten Mannschaft hat sich jetzt immer in die Waage, jung und alt. Das gehört zusammen und nicht getrennt. Von daher, warum nicht?
Also wenn jetzt ein Club anriefe, ohne jetzt einen Namen zu nennen, der in Bedrängnis ist, würden Sie sogar noch mal den Retter geben?
Also wenn Uli Hoeneß anrufen würde, würde ich mich zum Gespräch bereit erklären.
Drunter machen Sie es nicht.
doch, drunter.
Gut, also dann schauen wir, was wir noch im Programm haben, neben dem eben bereits angesprochenen Nordderby. Wird Didi Hamann erneut Klartext sprechen? Dann haben wir die Premier League. Heute ja auch das Liga-Cup-Finale zwischen Chelsea und Liverpool. Premier League, West Ham United gegen die Wolverhampton Wanderers. Und im Handball haben wir Lemgo gegen Magdeburg. Also wir haben einiges vor. Es war eine sehr muntere, es war eine heitere Runde. Wir haben viel gelacht, aber auch zum Ende dieser Sendung erinnere ich gerne noch einmal daran, was ich eingangs gesagt habe. Wir wissen alle, dass es viel, viel wichtigere Dinge gibt als den Fußball. Und wir wünschen uns Frieden in der und für die Ukraine. In diesem Sinne sage ich ganz herzliches Dankeschön, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und bis bald. Tschüss und auf Wiedersehen.
America's favorite place to watch football is Stadium Swim, located at Circa Resort and Casino in Las Vegas. Catch all the biggest games at a viewing experience built for sports fans. Chill in one of their 6 pools on 3 different levels for a perfect view of their massive screen. Plenty of seating options from cozy day beds to private, temperature-controlled cabanas. Stadium Swim. Book your spot today at CircaLasVegas.com.